Der Star Trek Podcast mit Simon und Sebastian. Normalerweise besprechen wir jeden Dienstag eine Star Trek Episode. Aber heute gibt's eine Sonderfolge. Ihr hört Trek am Freitag. Hallihallo, liebe Hörerinnen und Hörer und herzlich willkommen zur Weihnachts-Sonderfolge von Trek am Dienstag. Also mal wieder ein Trek am Freitag. Ein halbes Jahr lang haben wir keinen gemacht und jetzt sind wir mal wieder da. Obwohl, wenn ich wir sage, dann meine ich nicht Simon und mich, Sebastian. Ich meine dann einen anderen neuen Gast, einen Hörer von uns, der mit mir schon länger in Kontakt war und diese Folge hier angebahnt hat. Und das ist der liebe Manuel. Grüß dich, Manuel.
Guten Abend.
Manuel, schön, dass du dich mit mir und mit unseren Hörerinnen und Hörern zusammengeschaltet hast. Mich kennen die ja. Ja, würdest du dich mal vorstellen?
Ja, mein Name ist Manuel, das habt ihr schon gehört. Ich bin angestellt mit Deutsch und Geschichte an einer Schule am Niederrhein. Dann habe ich nebenberuflich in der Spätphase meiner Studienzeit das Büro für Geschichtsdramaturgie gegründet. Da geht es um die mediale Umsetzung von Geschichte. Bedeutet konkret, ich schließe da gerade meinen ersten Langfilm ab, ein Dokumentarfilm über eine rumäniendeutsche Minderheit. Und ich bin im Ehrenamt Prädikant der Evangelischen Kirche im Rheinland. Prädikant, das bedeutet, ich habe neben meinen Fächern Deutsch und Geschichte auch evangelische Theologie studiert und ich habe darauf aufbauend in meiner Zeit in Rumänien, ich habe 3 Jahre dort gelebt und gearbeitet, eine sogenannte Zurüstung zum Predigtdienst erhalten, die im Rheinland als Predikantendienst anerkannt wurde. Und das sind neben den Pfarrern ordinierte Personen, die auch predigen, die taufen, die beerdigen und so weiter.
Ja, jetzt könnt ihr euch schon denken, dass der Manuel das so ausführlich erwähnt hat, den letzten Teil oder den letzten Aspekt seiner Biografie. Und ja, in die Richtung wird es auch heute gehen. Aber bevor wir in die Richtung starten, wäre noch meine Frage an dich, das möchte ich von jedem wissen eigentlich, der hier neu im Podcast erscheint. Manuel, wann wurdest du Star Trek Fan und wie wurdest du Star Trek Fan? Und was war, wenn du dich noch daran erinnerst, deine erste Folge?
An meine erste Folge kann ich mich noch ganz gut erinnern. Der deutsche Titel ist, das ist Kurs auf Markus 12 aus der klassischen Serie. Und das war so, ja, du lachst zu Recht. Ich bin trotzdem, trotz dieser Folge bei Star Trek geblieben. Ich erinnere mich, ich war in der Grundschule, die Folge lief im Fernsehen und ich habe die mit meinem Vater gesehen. Ich hatte ziemlich viele Fragen dazu, weil ich hatte sowas noch nicht gesehen. Und ich fragte mich, wer ist eigentlich der Typ mit den langen Ohren? Wer ist Spock? Und mein Vater, der Star Trek schon kannte, aber auch nicht so bewandert ist, der sagte dann, ja, den haben die mal auf dem Planeten mitgenommen.
Du kommst jetzt mit hier.
Du kommst jetzt mit, verhaftet, kriegst die Uniform an.
Du siehst klug aus.
Ganz genau. Das war meine erste Folge. Ich bin bei Star Trek geblieben. Und ich finde das auch heute, also das vielleicht nochmal ergänzend zu meiner Vorstellung, ich habe im Nebenfach Theologie studiert. Ich sitze hier nicht als Volltheologe oder als Religionswissenschaftler, sondern als religionsinteressierter Star Trek-Fan mit dir zusammen. Und was ich immer spannend fand dabei, dass es um Deutungsmuster geht. Man nimmt etwas in der Realität wahr, wie zum Beispiel, dass man Spock sieht und nicht einordnen kann, woher der kommt. Ja, der wird wahrscheinlich mitgenommen. Und das sind die gleichen Phänomene, die wir auch bei Religion antreffen. Aus der Realität kann etwas nicht in Kontexte gebracht werden und das wird interpretiert, bestmöglich.
Und da sind wir auch schon voll bei unserem heutigen Thema. Wir sprechen über Trek Religion. Wir sprechen über die Religion in Star Trek. Wir sprechen aber auch vielleicht über Star Trek als Religion. Und dieses Thema, Manuel, das hast du ja an mich herangetragen, als wir uns kennengelernt haben, als du auf mich zugekommen bist in Dortmund. Da hast du deine erste Star Trek Convention besucht?
Ich war vor vielen Jahren mal auf der Star Trek World Tour, wenn das als Convention durchgeht.
Ja, und da hatten wir einfach mal, also überhaupt war ich mal total froh, dass Leute auf mich zukamen und sagten, du bist auch Sebastian von Trek am Dienstag, hallo, ich höre euch. Du warst somit der Erste, der das getan hat, überhaupt. Und du hast in dem Moment auch im Rahmen eines längeren Gesprächs, das super war und interessant war, hast du an mich herangetragen, wir könnten doch mal was zu Star Trek und Religion machen. Das ist schon ein paar Monate her und irgendwie hatte ich immer wenig Zeit und jetzt hat es sich fast so gut ergeben, dass mein Terminkalender sich endlich mal klärte, als es Weihnachten war. Und was wäre besser, liebe Hörerinnen und Hörer, oder sollten wir besser sagen, liebe Brüder und Schwestern, als jetzt zu Weihnachten eine Star Trek Messe zu feiern, oder? Was meinst du?
Ja, genau. Ich hatte dich darauf angesprochen, weil ich hatte dich ein bisschen ertappt. Also ich höre ja tatsächlich Trek am Dienstag schon seit Folge 4. Die ersten Folgen habe ich danach gehört. Und mir fiel dann immer auf, dass dir dann in der Exegese der Folgen, also in der Folgenanalyse, Bewertung und Auslegung, dann immer die religiösen Aspekte auffallen. Und darauf hatte ich dich dann angesprochen. Ja. Und da kamen wir darauf, dass wahnsinnig viel da ist, obwohl die Serie angeblich humanistisch-atheistisch da einen wahnsinnigen Reichtum bietet.
Ich muss dazu sagen, ich bin ja, du bist ja ein richtiger Theologe eigentlich, muss man sagen.
Ein richtiger Nebenfachtheologe.
Ich bin, wie kann man das nennen? Ich bin spirituell interessiert mit stark christlichem Einschlag und habe aber auch genauso viel, wie ich toll finde. Daran finde ich aber auch hinterfragenswert und kritisierenswert, aber möchte das Ganze nie so einreißen, sondern irgendwie konstruktiv Kritik üben, ja. Und das ist so ein bisschen mein Hintergrund dort. Ich bin jemand, der möchte auch, also ihr braucht jetzt auch keine Angst haben, dass wir euch irgendwie hier missionieren wollen oder sowas. Ich bin jemand, der findet christliche Mission ganz unangenehm selbst auch, wenn ihm das begegnet, und das würde ich niemals tun. Wir unterhalten uns einfach heute über die spirituellen Aspekte unserer Lieblingsserie.
Ganz genau. Das ist auch heute mein Ansatz, einfach da mit meinen Beobachtungsmöglichkeiten dir da die Bälle ein bisschen zuzuspielen.
Ja, da wo ich irgendwie so halb gar irgendwelche Sachen äußere, kannst du das Ganze dann untermauern mit deinem Wissen einfach. Wir haben uns mal überlegt, dass wir uns mal die einzelnen Ägiden anschauen, die einzelnen Ären, oder heißt es Äras?
Jede einzelne Ära?
Jede einzelne Ära mal anschauen und mal schauen, wie kam Religion, wenn überhaupt, in Star Trek vor unter den Serienmachern. Und ja, da kommt man ja fast nicht drumherum um Gene Roddenberry. Manuel, Gene Roddenberry, Macher der Urserie, Macher vom ersten Kinofilm und von frühem Next Generation. Wie hast du dort als theologisch Bewanderter, wie hast du dort die Religion wahrgenommen, wie sie vorkam?
Ja, vielleicht sollten wir da ganz früh ansetzen. Beim zweiten Pilotfilm der Originalserie, Die Spitze des Eisbergs, Where No Man Has Gone Before, da haben wir Gary Mitchell, der gottgleiche Fähigkeiten bekommt und daraus dann schlussfolgert, dass er angebetet werden muss. Also wenn Religion vorkam, dann in dieser Form, aus großer Macht entsteht der Wille, angebetet zu werden. Und dann finden wir immer wieder neben Bibelzitaten dann auch ja mythologische Götter, wie zum Beispiel in der Episode Der Tempel des Apoll, wo uns dann die griechische Mythologie begegnet und sich ja dann Kirk auch äußert und sagt, ein Gott reicht uns, wir brauchen nicht verschiedene Götter.
Da habe ich ja immer so das Gefühl, ich weiß nicht, wie es dir geht, dass das nicht zum Roddenberry selbst passt, denn Gene Roddenberry, muss man mal sagen, der hatte ein sehr stark humanistisch und auch atheistisches Weltbild. Aber Star Trek ist auch ein Produkt seiner Zeit und es fühlte sich für mich immer so an, als wäre das ein Zugeständnis an den Sender oder an das generelle Klima in den USA, die generelle Verbreitung von Religion in den USA, dass da sozusagen hier und da mal religiöses Name-Dropping betrieben wird. Ja, wir feiern Thanksgiving, die Truthähne sind gerade hier unten in der Küche und dann hängt da mal ein Kreuz an der Wand, wenn der Kirk die Predigt hält quasi und verheiratet das Ehepaar in Balance of Terror. Aber wie siehst du das? Ist das nur Window Dressing oder wie ordnest du das ein?
Ja, die Frage ist ja auch, warum muss er das erzählen? Also gut, man kann sagen, wir machen hier Name-Dropping, wir sagen jetzt, ist hier Thanksgiving, aber dann haben wir zum Beispiel die Folge Planet der Unsterblichen. Ich kenne mehr die deutschen Titel, du merkst es schon, wo wir den Flint haben, der sagt, er ist Mose persönlich begegnet. Und da wird das angenommen, das ist jetzt eine historische Figur, Mose. Ihm wird nicht widersprochen. Und diese Geschichten hätten ja auch nicht erzählt werden müssen. Also Bibelzitate und so weiter geschenkt, aber trotzdem tauchen diese Geschichten immer wieder auf. Hm. Also neben Episoden, wie gerade schon angesprochen, wo Gary Mitchell seine gottgleichen Kräfte erhält, wo man ganz klar auch eine Kritik hineinlesen kann, haben wir dann auch eben Episoden, wo außerhalb des Name-Droppings das einfach angenommen wird.
Das schönste Beispiel dafür ist das, was du wirklich gerade auch schon gebracht hast, finde ich. Danke, wir haben schon einen Gott und wir brauchen keinen weiteren.
Ja.
Das ist, glaube ich, die unverhohlenste religiöse Äußerung in der Original Series. Mir fällt da kein anderes Beispiel ein, wo sich die Charaktere wirklich darauf beziehen, dass sie selbst einen Glauben haben.
Nee, mir fällt auch kein Beispiel ein. Du hast ja auch das offener gefragt nach TNG. Es gibt da eine Folge in der zweiten Staffel. Illusion oder Wirklichkeit. Die Enterprise gerät in einen Nebel und auch wieder ein wahrscheinlich gottgleiches Wesen will die nicht aus diesem Nebel entlassen.
Magilum
und droht die Enterprise zu zerstören. Mhm. Magilum tritt dann in der Gestalt von Deanna Troi und in der Gestalt von Data bei Picard auf, während die Selbstzerstörung läuft. Und Picard versucht sich da so rauszumanövrieren, als er dann gefragt wird, was er glaubt, was nach dem Tod kommt. Er sagt dann, manche glauben, dass die Seele in irgendeiner Form weiterlebt, dass die Erfahrungen überleben, aber wieder andere glauben, dass dann alles vorbei ist. Und was glauben Sie, fragt ihn dann Magilum in der Gestalt von Data. Und dann drückt Picard sich da so aus, dass er, wenn er sich die Komplexität der gesamten Schöpfung ansieht, dass er denkt, dass die Seele doch in irgendeiner Form überlebt. Also da offenbart er eigentlich ein sehr pantheistisches Weltbild, also dass alles eins ist und dass dann alles wieder in die Gesamtheit übergeht.
Und doch hat ja Next Generation, wie ich finde, die wohl religionskritischste Episode überhaupt mit Who Watches the Watchers? Der Gott der Mintakana. Kannst mal sehen, ich kenne auch die deutschen Folgentitel raushauen, wenn es sein muss. Wie ordnest du die ein, Manuel?
In der Gott der Mintakana sehen wir, dass die oberste Direktive verletzt wurde, dass eine Religion auf einem Planeten entsteht und dass auch einer der Bewohner des Planeten zu interpretieren versucht, was der Picard, der zu einer Gottheit dann geworden ist, so angesehen wird, was der Picard dann will. Und Picard äußert sich auf dem Schiff sehr religionskritisch, man fällt zurück in ein dunkles Zeitalter. Und da finde ich Star Trek wahnsinnig stark. Also das sind auch meine Lieblingsepisoden, wo eine Fragestellung durchexerziert wird. Es wird die Frage gestellt, was passiert denn wirklich, wenn sich eine frühe Religion entwickelt? Und dann haben wir hier sehr klar die Punkte, dass man manches, wie bei meinem Eingangsbeispiel von Spock, den haben die mal so mitgenommen, manches nicht interpretieren kann und dann versucht, Deutungsmuster darin dann zu sehen. Und so wird auch probiert, den Willen des Picard zu interpretieren und dann kommt es eben zur Ausgrenzung, zur Absonderung und wovor Picard auch warnt die ganze Zeit. Daraus können Religionskriege resultieren. Das fand ich stark an der Episode, dass das so einmal durchexerziert wird, diese Fragestellung.
Ich fand das auch damals interessant, als ich die Folge sah, war ich richtig baff, mit welcher Konsequenz das durchgespielt wird quasi. Mhm. Und dass keine Frage erstmal ungestellt bleibt und dass es auch unglaublich religionskritisch an dem Punkt wird, das hat ja damals einiges an Kritik auch gebracht, diese Folge.
Im Bible Belt?
Im Bible Belt war die nicht so gerne gesehen. Ich bin da immer der Meinung, wenn man irgendetwas glaubt und wirklich glaubt, dann sollte das auch stark genug sein, um sich mit Fragen auseinandersetzen zu können, gegebenenfalls neue Impulse zu geben oder aber auch seine Meinung mal zu ändern. Und ich finde diese Folge einfach an der Stelle ganz bemerkenswert und nicht kritisierenswert. Ich finde, sie kam genau richtig. Ich hätte sie nicht erwartet. Ich wurde davon sehr überrascht, wie gesagt, aber starkes Next Generation.
Ja, tatsächlich wurde ja dieses Grundmotiv nochmal aufgegriffen, eigentlich in Star Trek Der Aufstand, dass so eine Gesellschaft beobachtet wird. Mhm. Aber da hat sich das nicht in die Richtung entwickelt.
Nee. Ja, es gibt auch noch eine zweite Next Generation Folge, First Contact heißt die, nicht zu verwechseln mit dem Film, wo auch nochmal so durchgespielt wird, wie das passiert, wenn eine moderne Gesellschaft etwa im, auf dem Level der Menschen des ausgehenden 20. Jahrhunderts, wenn die Aliens begegnen. Nur die Aliens sind in dem Fall unsere Crew. Und das bringt genauso das Glaubens- und Wertesystem durcheinander wie in Who Watches the Watchers, die Ankunft der Enterprise, das mit einer Zivilisation im Bronzezeitalter macht. Das ist quasi, eine Fortsetzung im Geiste davon, nur eben dann ins 20. Jahrhundert irgendwie transferiert. Ganz toll.
Ja, aber auf der anderen Seite kann ja Picard auch recht respektvoll sein. Ich denke da an die Episode, wie heißt die, am Ende der Reise, wo das Indianervolk umgesiedelt werden muss, wo er das auch akzeptieren kann, dass religiöse Rituale durchgeführt werden.
Ja, er ist auf jeden Fall ein sehr offener. Er ist, glaube ich, nur in Who Watches the Watchers so richtig scharf.
Weil er da auch die Gefahr sieht. Also so quasi wehret den Anfängen.
Aber auch, weil er selbst da, finde ich, so nehme ich das wahr, weil sie ihn selbst so aufs Korn nehmen, weil sie aus ihm die Gottheit machen. Ich glaube, daran stößt er sich besonders. Und das als der Captain, dem ich immer so ein bisschen unterstelle, dass er selbst einen leichten Gottkomplex hat. In den frühen Staffeln finde ich immer wieder Hinweise darauf, dass er sich der Crew gegenüber keine Schwächen zeigen will.
Ja, er sagt ja gleich in der Pilot-Episode zu seinem ersten Offizier, wenn es irgendwie um Kinder geht, kümmern Sie sich darum, Nummer eins, weil der Captain braucht die Aura von Genialität. Und genau. Das will er ja den Kindern nicht nehmen.
Und so ist er irgendwie immer, aber man merkt ihm auch an, er hadert auch wirklich mit sich selbst, mit dieser Fassade, die aufrecht zu erhalten. Und das ist ja auch ein bisschen so sein Charakterbogen, wenn er am Ende sagt, in der letzten Szene von All Good Things, okay, ich verliere den Respekt von euch nicht und ich bin trotzdem noch euer Captain, wenn ich mich mit euch hier hinsetze und Poker spiele. Das war für mich immer so sein Charakterbogen von der ersten zur letzten Staffel, dass er so ein bisschen von seinem Gottkomplex weggeholt wurde und ein bisschen menschlicher wurde, der Picard.
Ja, beim menschlicher, da denke ich vor allem auch an die Folge Der rechtmäßige Erbe, ja, wo eigentlich geht es da um die Religion der Klingonen. Kales kommt zurück und stellt sich als Klon heraus. Die Mönche in einem klingonischen Kloster haben ihn da von einer Reliquie im Grunde die Spuren genommen, um da dann einen Klon draus zu bauen, um wirklich einen Beweis für den Glauben zu schaffen. Aber wahnsinnig spannend ist die B-Handlung. Data unterhält sich an zwei Stellen mit Worf. Erst ist er so skeptisch überhaupt, was Glaubensfragen angeht. Und dann sagt er zu Worf relativ am Ende, dass er irgendwann angefangen hat zu glauben, dass er mehr ist als die Summe seiner Teile und nicht einfach nur ein Roboter in menschlicher Form. Und um das glauben zu können, musste er auch einen Glaubenssprung machen, sagt er ihm. Also bietet ja, auch wenn wir diesen Charakterbogen von Picard von der Pilotepisode bis zum Finale nehmen, wie Picard menschlicher wird und überhaupt Data, der menschlicher wird. Das passt in das humanistische Weltbild von Star Trek. Wie schaffen wir es überhaupt in einer modernen Welt, Menschen zu sein? Das ist ja auch ein Sinnangebot, was Star Trek damit macht.
Absolut. Und wo du erwähnst, das Hinauswachsen über die Summe seiner Teile. Ich glaube, die vorverletzte Folge von Next Generation, Emergence heißt sie. Na, ich weiß nicht, wie sie auf Deutsch heißt jetzt. Auf jeden Fall verselbstständigt sich da die Enterprise. Und ja, wir haben dieses Holodeck-Programm auf dem Orient Express. Und am Ende entsteht aus der Enterprise und den Logbucheinträgen, den Wünschen, den Hoffnungen, den Holodeck-Programmen, den was weiß ich alles, alles, was der Mensch in die Enterprise reingesteckt hat, entsteht ein künstliches Lebewesen. das dann wegfliegt. Das ist in etwa so wie Data, der auch über die Summe seiner Teile, der glaubt, dass er über die Summe seiner Teile hinauswächst. Und für ihn ist es ein Glauben. Nur in dieser Folge bekommen wir das wirklich gezeigt. Die Enterprise wächst über sich selbst hinaus und aus ihr und ihrer Crew entsteht ein Lebewesen.
Ich fand das da auch sehr konsequent, dass die Autoren auf die Metaebene gehen und die lassen ihre Figuren sagen, ja, tatsächlich, die Enterprise ist im Grunde so unsere Kollegin geworden. Also die ist auch eine Figur. Und klar, wir haben die Enterprise auch 7 Jahre begleitet. Für uns als Zuschauer war die auch irgendwie eine Figur.
Ja, natürlich. Die Enterprise ist immer mit einer der Hauptcharaktere. Und dass sie gerade in der letzten Staffel dann auch der Enterprise eine Folge gewidmet haben. Ja, es geht ja immer so, wen hatten wir noch nicht? Worf, Geordi, Diana, jeder muss 2 bis 3 Folgen bekommen oder so pro Staffel. Und jetzt geht die Serie ihrem Ende zu. Jetzt müssen wir auch der Enterprise mal sowas angedeihen lassen.
Na, vorher hatten wir nur Katastrophe auf der Enterprise. Die Enterprise mal verrückt, krank.
Ja, ja. Aber weißt du, woran mich das jetzt auch erinnert? Da habe ich vorher noch gar nicht so dran gedacht, wo wir noch beim Roddenberry sind. Mhm. V'ja.
Ja, der seinen Schöpfer sucht.
Ich muss an der Stelle an V'ja denken. Der seinen Schöpfer sucht. Und das war ja eine reine, pure Roddenberry-Idee. Also das war sowas von ohne jegliche andere Einmischung entstanden. Da sagt er uns ja, dass die menschliche Technologie in Form von Voyager 6 in ein schwarzes Loch fällt, einer anderen außerirdischen Technologie begegnet und quasi so hochtechnisch wird, dass sie kurz davor steht, in eine andere Bewusstseinsebene vorzudringen, aber sie kann es gerade nicht. Sie braucht eine menschliche Zutat. Und so verschmilzt V'ja am Ende des Films mit Decker und geht dann eine Bewusstseinsebene höher. Ich weiß nicht, ob es eine neue Dimension ist oder der Himmel oder ob es das Nirvana ist. Aber eigentlich passiert ja mit V'ja da genau das, was in der Folge Emergence mit der Enterprise passiert ist. Es haben sich Technologie und menschliche Träume und das menschliche Wesen vermischt, um neues Leben zu schaffen, um auf eine neue Daseinsebene vorzustoßen.
Ja, das bewegt sich ja auch alles in dem Kontext, dass unabhängig von Evolution ja der Mensch auch immer mehr Selbstautor seiner Weiterentwicklung wird und sich durch Technologie verbessert. Und da macht es der Film ja über den umgekehrten Weg. Die Technologie braucht immer noch das Menschliche. Und tatsächlich ist es ja so, dass der Mensch sich durch Technologie immer weiter verbessert, dadurch seine Evolution vorantreibt und damit weiterkommt. Also das steht eigentlich auch im Kontext dieses ganzen Sinnangebots, wie kann der Mensch in der Welt voller Technologie sich weiterentwickeln.
Und doch ist die Technologie in dem ersten Film nicht nur irgendwie für den Menschen jetzt der Sprung zur nächsten Weiterentwicklung, sondern auch etwas sehr, sehr Gefährliches und Todbringendes. Wir bekommen das in 3 Stufen, bekommen wir das zu sehen. Erstmal der Transporter, der die Fehlfunktion hat und die 2 Crewmitglieder schmelzen lässt, die er da versucht hochzubeamen.
Unter anderem Spocks Nachfolger für Phase 2.
Genau. Und, aber das ist nicht kanonisch, Kirks geliebte Lori Sianna.
Das ist nicht kanonisch, da müssen wir später nochmal drüber reden, über kanonisch und apokryph.
Ja, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist dieser Versuch, das erste Mal mit der neuen Enterprise Warp-Geschwindigkeit zu fliegen. Und dann kommt da dieser, ist es ein Meteor oder etwas, der mit da reingesogen wird. Und dann steckt man in einem Wurmloch und es zerreißt fast das ganze Schiff. Na, und die dritte Gefahr ist natürlich, dass V'ja kommt und sie alle digitalisieren oder zerstören will oder was immer er da auch macht. Also das wird immer gefährlicher. Und trotzdem kommt gerade daraus am Ende das Neue, die Erneuerung, die nächste Bewusstseinsstufe. Ich finde das in seiner Widersprüchlichkeit unglaublich faszinierend. Und ich habe da noch immer keine richtige Antwort drauf gefunden, was das genau bedeuten soll, was Roddenberry uns damit sagen wollte.
Kann man nicht in diese Stufen auch noch mit einbauen, dass die Deltanerin, ich habe jetzt ihren Namen vergessen, dann auch von V'ja übernommen wird und das ja dann eben auch noch nicht das Vollendete ist, der Weg zur nächsten Stufe, dass erst dann die Vereinigung mit Decker dann dazu führt.
Ja, ich weiß auch gar nicht, was mit ihr so richtig passiert. Wird sie digitalisiert und das Ganze ist nur eine Sonde, die dann da kommt? Oder ist es wirklich ein Teil von Aelia? Und wie viel? Das wird alles spannenderweise, ich mag den ersten Film ja sehr, es wird alles spannenderweise so ein bisschen vage gelassen und so ein bisschen rätselhaft.
Das metaphysisch quasi.
Total, total. Das ist auch etwas, was ich an dem ersten Film sehr schätze. Der hat eine ganz, ganz tiefe Spiritualität irgendwie. Auch in Spock, der sein Kulinar ablegen will und merkt, jetzt ruft mich doch etwas anderes. Da ist doch noch eine Zutat, die mir fehlt.
Und das zieht sich ja bei Spock auch bis zum 6. Film durch, dass er sich mit Mythologie und Spiritualität beschäftigt.
Ja.
Also im 6. Film, auch wenn wir dann springen, im 6. Film finde ich das spannend, wie er in seinem Quartier sich mit der Vulkanierin unterhält und sie ihn auf das Bild von Marc Chagall anspricht. Adam und Eva, die Vertreibung aus dem Paradies. Und Spock hier sagt, das ist ein Sinnbild für ihn, dass alles einmal endet. Also so haben wir auch in dieser Reihe von den 6 Filmen die spirituelle Reise von Spock dargestellt.
Das ist eine Klammer, absolut eine Klammer. Ja, aber wo wir über die Filme sprechen, ich glaube, das wäre ganz gut, wenn wir da jetzt mal
chronologisch
auf die Filme eingehen, die das so einfasst. Denn Roddenberry hat ja den ersten Star Trek Film gefühlt vor die Wand gefahren, auch wenn er doch ein kolossaler Erfolg an der Kinokasse war, so dass man ihm die Zügel weggenommen hat und damit auch sein humanistisches Weltbild ein bisschen aus dem Franchise rausgenommen hat. Und man hat ihn dann ersetzt durch den Produzenten Harve Bennett, der zusammen mit Nick Meyer dann das Franchise in eine Richtung gelenkt hat, die starke, starke biblische Bezüge gegeben hat, gerade auch in den nächsten 3 Filmen, finde ich. Man sagt immer so, Star Trek 5 ist der Film mit Gott, aber den finde ich so ein bisschen schwammig. Aber gerade 2, 3 und 4, finde ich, hat so krasse Bilder, die er sich aus der Bibel holt.
Ja, da ist es ja wirklich wie mit dem Hammer eingeprügelt.
Ja.
Das Genesis-Projekt.
Natürlich.
Klar. Nach dem Buch in der Bibel benannt, Erschaffung aus dem Nichts. Also das fängt ja schon sehr klar in dem Film an. Mhm. Wobei 5, wenn wir gleich dahin kommen, du hast gerade gesagt, so etwas schwammig. Gerade den 5. Teil kann man ja auch wieder in Form von Roddenberrys Kritik an Religion deuten.
Und das, obwohl Roddenberry gar nichts damit zu tun hatte.
Ja.
Mit dem 5. Film. Aber ja, das stimmt schon.
Ja, aber klar, erstmal der 2. Film. Spock kommt zum Tod und er gibt seine Seele weiter, das Katra, womit im Grunde auch wieder die Existenz seiner Seele bejaht wird in den Star Trek Filmen, weil was gibt er sonst weiter? Und dann seine Auferstehung auf dem Genesis Planeten.
Und dann macht ja die Klammer auf von Genesis bis Auflösung des Neuen Testaments quasi, von dem Anfang bis zur Erfüllung des göttlichen Plans, wenn man ihn als solchen annehmen möchte. Und dann fällt er in Teil 4 nochmal zurück an den Anfang der Bibel, in dem es die Sintflut gibt. Und wir müssen ein paar Wale retten.
Ja, und Bewahrung der Schöpfung. Also im Grunde ist der 4. Teil ja, wenn man das so deuten will, auch eine Predigt. Also macht nicht kaputt, was ihr da habt.
Ja. Siehst du da hinter den, gerade wenn man diese 3 Filme, da stand ja Harve Bennett drüber und dran. Gerade wenn man diese 3 Filme betrachtet, siehst du bei diesen starken Bedienen aus der Bibel ein System? Oder glaubst du, dass Bennett sich einfach gesagt hat, das steht in der Bibel, das sind so ganz urtümliche, verständliche Geschichten, die kann ich als so ganz klare Bilder da herausheben und in meine Abenteuerfilme Star Trek 2, 3 und 4 setzen, ja, um den Leuten so einen Anker zu geben, dass sich das so in Urgeschichte verankert fühlt.
Ich kenne jetzt im konkreten Fall von Harve Bennett zu wenig über seine persönlichen Einstellungen.
Ich auch nicht.
Aber wenn du über Urgeschichten redest, der Literatur- und Religionswissenschaftler Joseph Campbell, viel bekannt, oft zitiert, der religiöse Texte und Märchen analysiert hat, hat ja Grundmotive herausgearbeitet. Und so finden wir auch viele Grundmotive, die wir in der Bibel finden, in anderen Religionen, was ja dann im Grunde in 5 auch nochmal aufgegriffen wird. Das ist dieses Motiv des Garten Eden, dass es das auch in außerirdischen Religionen gäbe. Und insofern ist es ziemlich schwierig zu sagen. Also ich glaube, er bedient sich da eigentlich ähnlich, und jetzt wird mir dieser Vergleich hoffentlich nicht blasphemisch ausgelegt, ähnlich wie Star Wars, da ganz bekannten Grundmotiven. Hm. Geschichten, die in unserem Kulturkreis funktionieren. Also blasphemisch deshalb Star Trek, Star Wars, angeblich ja auch ein Religionskrieg.
Nicht für mich.
Für mich auch nicht.
Ist ja interessant, dass Star Trek auch, ich versuche auch, wo du gerade Campbell gesagt hast, alle möglichen Folgen und Filme mal durchzugehen. Star Trek hat noch nie diese urtümlichste aller Geschichten erzählt, die Campbell ja postuliert mit der Heldenreise.
Ja.
Das, was Lukes Ding ist, das er durchläuft, fällt mir jetzt in Star Trek überhaupt nicht ein. Noch nicht mal eine Folge, wo man sagen kann, ja, da gab's mal einen Gaststar, der hat quasi die Heldenreise jetzt mal so nachvollzogen. Da haben die sich noch nicht richtig rangetraut. Oder ich übersehe gerade was.
Ja, die Heldenreise, du kannst ja ganz viel mit der Heldenreise deuten. Und wenn du die Heldenreise finden willst, auch wie wenn du religiöse Bezüge finden willst in deinem Leben, dann kannst du auch die Heldenreise finden. Und du kannst natürlich dieses Hadern von Kirk mit dem Älterwerden, was sich ja am Anfang von Teil 2 durchzieht, das kannst du auch als seine persönliche Heldenreise nehmen. Oder wenn du im Bogen ganz groß spannst, der gottgleiche Picard, der zum Mensch wird. Das ist auch seine persönliche Heldenreise.
Okay, das kaufe ich.
Ja.
Das klingt gut, ja. Ja, du sagst schon, man kann natürlich viel reinlesen. Das ist natürlich auch ein bisschen so auch einer der Kernpunkte unseres heutigen Gesprächs.
Ja.
Man kann Star Trek als reine Unterhaltung sehen, als die es auch eigentlich gemeint ist. Es soll natürlich Werbeblöcke füllen, aber man kann das Ganze auch mit Ideen sehen und es war eigentlich immer mit fortschrittlichen wissenschaftlichen, philosophischen Themen versehen. Oder aber man kann auch religiöse Themen erkennen, da reinlesen und auch wirklich merken, wie das auch in der DNA von Star Trek mitverwurzelt ist. Ja, da gibt's so viele Ebenen. Ist nicht umsonst unsere Lieblingsserie.
Das stimmt. Aber konkret, die Bearbeitung eines biblischen Motivs, das habe ich zu Benjamin Sisko gelesen. Wer war das denn? Habe ich das von Ira Stephen Bear gelesen? Oder von... Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, als Sisko entwickelt wurde, hat sich einer der Autoren sehr deutlich an der Figur von Mose in der Bibel orientiert und das dann eben auf Sisko angelegt, der den Ruf bekommt, dem er erstmal nicht nachfolgen will und dann doch zu demjenigen wird, der die Botschaft weitergibt. Ich laviere mich jetzt so ein bisschen um den Begriff Propheten herum, weil er ist biblisch anders besetzt als in DS9. Aber er wird ja dann zum Prophet der Propheten.
Ja, genau, das wird er. Aber ich glaube, auf den Sisko kommen wir gleich nochmal.
Da kommen wir noch hin.
Ich würde mit dir gerne mal, du hast gerade deine Sicht auf Star Trek 5 angeteasert, diesen unglaublichen Film, den Shatner gemacht hat. Magst du das mal ausführen?
Ja, Star Trek 5 fängt ja damit an, wir haben einen Erweckungsprediger aus dem Bible Belt, der durch die Wüste von Texas streift. Nein, es ist natürlich ein bisschen anders. Auf dem Planeten des intergalaktischen Friedens tritt ein Vulkanier auf, dessen Familie wir schon kennen, aber ihn kennen wir da noch nicht. Cyborg, der ein Feldarbeiter der antrockener Erde arbeitet und nicht zu Potte kommt, anspricht und ihm im Grunde auch sagt, auch du kannst gerettet werden. Und er schart dann eine Gemeinde um sich, seine Jünger, weil er will den Planeten Chakare finden. Und da kommen wir eben dahin, das ist der Garten Eden, der auch, wie er sagt, bei den Klingonen bekannt ist, bei den Romulaniern, wie er in der deutschen Synchronisation heißt.
Schade.
Ja, so heißen die Romulaner im 5. Film und so weiter. Und er sagt dann, für die Andorianer ist dieser Name unaussprechlich und wir brauchen jetzt ein Schiff, wir müssen in die Mitte der Galaxis fliegen, weil ich habe eine Vision erhalten, da müssen wir hin. Und er kapert die Enterprise und auf dem Weg will er den Schmerz von den Leuten heilen. Kirk lässt sich nicht seinen Schmerz zeigen. McCoy macht das mit, er bekommt dann nochmal eine Vision durch Cyborg, dass er dann sieht, wie sein Vater stirbt, den er ein paar Monate später hätte retten können durch ein neues Medikament. Spock, wir wissen inzwischen, dass es Cyborgs Bruder ist. Da wissen wir, dass er vom Vater eigentlich immer als zu menschlich angesehen wurde. Diese ganzen Schmerzerfahrungen packt Cyborg, um dann zu sagen, wir lösen euer Problem. Wir fliegen jetzt zu Gott. Von ihm habe ich die Botschaft erhalten. Und da werden eure Schmerzen geheilt. Und die kommen tatsächlich in der Mitte der Galaxis an. Und da kommen wir zu dieser oft zitierten Szene, warum braucht Gott ein Raumschiff? Wir haben wieder einen von diesen vielen falschen Göttern, der sich da aufbaut, auch angebetet werden möchte, der aber ein Raumschiff will, um den Planeten zu verlassen. Und Kirk ist natürlich, er will sich den Schmerz nicht zeigen lassen, seinen eigenen Schmerz, weil er sagt, man braucht den Schmerz, um als Mensch existieren zu können. Der muss nicht gelöst werden. Er ist dann auch derjenige, der durch seine Fragen den falschen Gott entlarvt.
Ja.
Und ich finde das total stark, weil da haben wir wirklich wieder auch die Religionskritik, die wahrscheinlich von seit Roddenberry in Star Trek Teil davon ist. Und deswegen habe ich das so ein bisschen flapsig eingeleitet. Wir haben da einen Erweckungsprediger, einer, der sagt, eure Schmerzen können geheilt werden, folgt mir nach. Und jetzt ist aber das Besondere, dieser Erweckungsprediger glaubt wirklich daran, an die Botschaft, die er hat.
Das ist kein Televangelist, der irgendwas verkaufen will.
Ganz genau. Er sagt nicht, ihr müsst spenden. Er hat da nicht seine Megachurch. Und dann handelt er aber, und das finde ich so konsequent an der Figur, er bleibt seiner Mission treu. Er will dann auch den Schmerz von dem falschen Gott heilen. Und dann ähnlich wie bei V'ger vereinigt er sich dann auch mit diesem Wesen. So wie V'ger sich mit einem Menschen vereinigt hat, vereinigt sich der vulkanische Cyborg dann auch mit diesem Wesen.
Interessant. Diese Parallele höre ich jetzt zum ersten Mal, aber du hast natürlich völlig recht, ja. Das ist viel perfider und viel düsterer, was da passiert, auf einer gewissen Ebene. Aber das ist ein bisschen das Spiegelbild zum ersten Film, was dort passiert, ja. Und ein unterschätzter Film, wie ich finde. Aber da reden Simon und ich ja dann in einigen Monden mal drüber.
Dauert noch ein bisschen.
Dauert noch ein bisschen, ja.
Aber hier finde ich es wirklich toll, dass Cyborg so eine konsequente Figur ist. Er wird am Anfang so eingeschätzt, als sei er eben dieser Tele-Evangelist, der den Leuten was aus der Tasche ziehen will, eigentlich seine ganz eigene Agenda verfolgt. Aber er ist dann eigentlich jemand, der damit konfrontiert wird, dass sein Glaube auf keinem Fundament steht. Und er stellt sich dann die Frage, was kann ich trotzdem Positives aus meinem Glauben ziehen? Was kann ich damit machen? Wie kann ich mich damit einsetzen? Das bewegt sich dann auch wieder in diesem Kontext von den Fragestellungen, wie kann der Mensch in der modernen Gesellschaft existieren? Und natürlich, wenn man das humanistisch-atheistische weiter durchdenkt, dann stellt sich natürlich die Frage, wenn ein Mensch in seinem Leben, der religiös sozialisiert wurde, dann irgendwann zu dem Schluss kommt, für sich ganz persönlich, dass er eigentlich atheistisch empfindet, dass er an nichts Höheres glaubt, dann steht er trotzdem vor der Frage, war das alles sinnfrei, was ich da getan habe, oder kann ich daraus trotzdem einen Wert ziehen? Und Cyborg findet da einen ganz deutlichen Weg für sich.
Aber auch in der Selbstaufgabe in der Stelle. Also er läuft ja sehenden Auges dort rein und weiß, jetzt ist mein Leben vorbei. Aber das ist genau das, wofür ich jetzt hier bin an dieser Stelle. Genau um das zu erfüllen. Der verkriecht sich nicht vor der Enttäuschung. Der verkriecht sich nicht, schlägt nicht die Hände über den Kopf zusammen und sagt, oh nein, ich habe falsch geglaubt, es war alles fürchterlich und rennt weg oder sowas, ja. Sondern er steht auch dann dafür ein.
Ganz genau.
Beeindruckender Typ.
Spannend eigentlich, dass Shatner den Film gemacht hat. Shatner ist ja auch in einer monotheistischen Religion verwurzelt, im Judentum. Und ich kenne jetzt nichts über die persönlichen religiösen Hintergründe von Shatner, aber gerade in der westlichen Welt erleben wir auch nochmal sehr viel stärker als beim Christentum, bei der älteren Schwesterreligion im Judentum, das Kulturjudentum, also dass viele Juden oder einige Juden den Glauben an etwas Höheres eigentlich gar nicht mehr so pflegen, sich aber trotzdem noch ihrer religiösen Identität verpflichtet fühlen. Und Cyborg fühlt sich auch diesen Idealen weiterhin verpflichtet.
Naja gut, aber der lebt das ja schon. Der brennt ja für seine Mission.
Ja, aber nachdem dann klar wird, dass sein Glaube da auf keinem Fundament steht.
Ja, logisch. Ja, interessant. In Star Trek 6 passiert gar nicht so viel in Bezug auf Religion wie in den ersten 5 Teilen. Was du erwähnt hast, ist natürlich der Chagall. Den brauchen wir jetzt nicht nochmal zu wiederholen. Und im 7. Film gibt es dann wieder so eine Art Himmel auf einmal. Das Nexus, ja?
Und Weihnachten.
Das Paradies, was man anschreibt, da will man doch sein.
Ja, Picard nicht.
Na gut, Picard nicht. Picard ist in dem Film Kirk, finde ich. Kirk ist sonst immer, wenn die Crew von irgendetwas mental beeinflusst ist oder irgendwie in einen Bann gerät oder sich verzaubern oder überreden oder verändern lässt, ist Kirk immer derjenige, der irgendwie denkt, nein, meine Crew, die Enterprise, ich muss dabei bleiben. Und hier ist Kirk derjenige, der, glaube ich, auch schon merkt, dass er irgendwie stirbt und der sich von all dem verabschiedet hat und sich tatsächlich im Nexus irgendwie zu Hause fühlt. Und Picard ist diesmal derjenige, der die Rebellion in sich hat und sagt, nein, sieh doch mal, wir müssen hier raus. Also das ist hier nicht richtig. Wir müssen was tun. Mhm. Finde ich einen interessanten Gesinnungstausch der beiden.
Wir sprachen über den Handlungsbogen von Picard. Ist das konsequent in seiner Entwicklung? Was meinst du?
Ja, der Film Picard ist ja sowieso jemand, dem wird nachgesagt, dass er ganz anders ist als der Serien Picard.
Ja, ist ja auch älter geworden.
Er ist älter geworden. Ja, viele kritisieren First Contact, einen Film, den ich sehr mag, weil sie sagen, der ist auf einmal so brutal, so rabiat, so ein bisschen Charles Bronson, ein Mann sieht rotmäßig. Mhm. Aber ich finde sein Verhalten in den Filmen gar nicht einmal so ungewöhnlich, weil das, wie ich es immer gelesen habe, immer noch eine Bewältigungsstrategie von ihm war, dass er seinen Bruder und seinen Neffen verloren hat in dem Feuer gleich zu Anfang des Films Star Trek Generations. Mhm. Und das ist ein Schmerz, der geht ihm so sehr durch Mark und Bein, dass der auch die vier Next Generation Filme irgendwie den Charakter informiert oder dass es auch einen Teil von ihm ausmacht.
Jetzt geraten wir hier natürlich sehr stark in die Exegese, weil ich habe da jetzt wenig Anhaltspunkte aus den Filmen. Aber klar, er reflektiert darüber, es geht jetzt mit der Picard-Linie nicht weiter. Und er hat nie seinen Teil dazu beigetragen, dass es mit der Linie weitergehen kann. Ja, ich glaube, ich folge da deiner Interpretation, weil er muss sich jetzt natürlich hinterfragen, woran liegt das? Und wenn er jetzt noch irgendwie was für die PK-Linie tun will, dann resultiert daraus eine Verhaltensänderung.
Und er wird aggressiver, er wird bitterer. Die Enttäuschungen seines Lebens werden ihm auf einmal vor Augen geführt. Und das macht PK zu dem Film PK irgendwie. So habe ich das immer gelesen, so musste ich das lesen. Natürlich, klar, sind es Kinofilme. Kinofilme haben mehr Action als eine Serie. Das heißt, es muss auch irgendeinen handelnden Actionheld womöglich geben. Das trifft auf die alten Filme genauso zu wie auf die vier neuen. Und es hat allein diesen praktischen Grund auch, dass Picard sich verändert. Aber es passt auch tatsächlich zu der Backstory, die man ihm dann dort verleiht. Irgendwie, man kriegt das unter einen Hut, finde ich.
Gut, aber von der Exegese mal zu den Star Trek-Folgen zurück.
Genau. Was hältst du davon, wenn wir mal zu Deep Space Nine gehen? Das finde ich nämlich unglaublich interessant, was das angeht.
Ja.
DS9 ist so schizophren.
Findest du?
Ja, es ist meine Lieblingsserie und sie ist so schizophren, finde ich doch gleich. Weil wir immer gesagt bekommen am Anfang, da sind diese Bajoraner und die Bajoraner sind ein spirituelles Volk. Sie haben diesen Glauben an die Propheten. Sie sind ein Volk, das schon Jahrhunderte vor uns den Weltraum bereist hat. Aber sie sind für die Föderation gefühlt ein hintlerweltlerisches Volk, weil sie noch einen Glauben haben, der, glaube ich, die Starfleet-Mitglieder an das Mittelalter eher erinnert. So ordnen die das da ein. So verstehe ich diese Begegnung zwischen Föderation und Bajor. Und dann stellt sich heraus, dass der Glaube sehr, sehr fundiert ist. Weil dort es nämlich diese nicht linearen Wesen in diesem Wurmloch gibt, die genau das sind, was die Bajoraner dort sehen, nur sie sind es versehentlich. Die Propheten wollten das gar nicht. Die Propheten wissen gar nicht, dass es lineare Lebewesen gibt. Sie wissen gar nicht, dass ihre Orbs, die ihnen aus dem Wurmloch rausgefallen sind, diese Drehkörper, genau, dass diese so gedeutet wurden und dass die quasi Basis einer Religion wurden. Und das finde ich eine sehr, sehr schöne Heirat der beiden Themen Wissenschaft und Religion. Ich finde, das ist unglaublich stimmig, dieses Grundkonzept. Schade, dass man das nicht durchgezogen hat. Aber erstmal, wie findest du diese Grundkonstellation? Wie ordnest du die ein, Manuel?
Ich finde den Weg von Sisko spannend. Das wurde ja jetzt heute schon mal angesprochen, dass da offenkundig, als er geschrieben wurde, dass man sich am Mose orientiert hat. Er, der das eigentlich gar nicht will und dann doch diesen Ruf annimmt. Ich finde aber auch diese Ambivalenz immer so stark, dass die Propheten ja sich den Bajoraner nicht direkt zeigen. Also die Bajoraner glauben, aber Sisko ist quasi der Erleuchtete, der die Propheten auch gesehen hat, der Kontakt mit den Propheten hatte. Aber so der gemeine Bajoraner auf der Straße, der hatte nie direkten Kontakt zu den Propheten. Und das finde ich ziemlich stark, dass der Sisko in diese religiöse Verantwortung wirklich reingedrängt wird. Und du hast den Konflikt Wissenschaft und Religion angesprochen. Da gibt's ja eine der sehr frühen Folgen, erste oder zweite Staffel. Erste, glaube ich, noch. Keiko baut die Schule auf. Sie will ein wissenschaftliches Weltbild vermitteln. Und die hohe Priesterin der Bajorana, wie heißt der Rang? Hast du es noch im Kopf?
Vedek war sie danach, Win.
Vedek.
Später Kai.
Vedek Win, oder heute haben wir nicht nur Religion, auch Synchronisation. Vedek Wun in manchen Folgen, ganz schräg.
Richtig, richtig. Die haben sie Wun genannt, warum auch immer.
Unser Thema heute Synchronisation. Was war da denn los? Teil 2.
Wo ist Hendrik? Ja. Wenn man ihn braucht.
Ja, und Vedek Win sagt dann zu Keiko, geht nicht, kannst nicht machen. Und ich finde auch schön, dass das Sisko, auch wenn das noch sehr früh auf seiner Reise ist, eine sehr vermittelnde Position einnehmen will.
Ich finde auch, dass Star Trek Deep Space Nine zeigt, dass das eine das andere nicht ausschließen muss.
Ja, und auch verschiedene Facetten zeigt. Kira, die sagt, für Leute, die etwas, ich weiß nicht mehr in welcher Episode, für Leute, die etwas glauben, ist etwas ganz klar. Aber Leute, die das nicht glauben, denen kann man das auch nicht unbedingt erklären oder nahebringen.
Ja, richtig. Genauso funktioniert Glaube ja. Was ich halt immer schade an Deep Space Nine finde, ist, dass sich die Propheten so verändern. Am Anfang sind sie diese Wurmlochwesen, die nichts von den linearen Wesen von uns, von den Humanoiden wissen und für die das eher so erstaunlich ist, dass auf ihrer Basis eine Religion aufgebaut wurde. Und später dann werden sie zu denjenigen, die sagen, du bist der Sisko, wir kümmern uns um Bajor, uns liegt Bajor am Herzen. All das, was sie im Pilot, wo sie im Pilotfilm sagten, was seid ihr denn überhaupt? Auf einmal sind sie die Götter, die auch dem Planeten Bajor zugewandt sind. Und das, finde ich, ist einer der betrüblichsten Paradigmenwechsel in Star Trek überhaupt. Man sagt immer so, warum sehen die Klingonen mal so aus und mal so aus? Aber das, finde ich, fast ist irgendwie egal. Ne? Das ist ein Make-up-Wechsel. Aber da nimmt man eine Idee und ändert sie komplett. Und dann gibt's auf einmal auch böse Propheten und so einen Antipropheten in Form von Dukat. Und dann wird das Ganze so dinglich. So eine Mischung aus Herr der Ringe und was weiß ich. Ich verstehe das dann nicht mehr. Ich kriege das nicht mit dem Pilotfilm übereinander.
Ich habe da zwei Meinungen zu. Zum einen kann ich das irgendwie schon interpretieren. Diese Wurmlochwesen merken dann, was sie ausgelöst haben und sie müssen irgendwie Verantwortung übernehmen und wollen sich bestmöglich der Verantwortung stellen. Das kann ich als eine Meinung manchmal annehmen. Also dann kann ich meine Skepsis, was gleich meine zweite Meinung ist, dann während der Folgen manchmal ausblenden, wenn ich das sehe. Aber meine zweite Meinung, die betrifft leider allgemein DS9. Das war auch lange Zeit meine Lieblings-Star Trek-Serie. Aber ich störe mich inzwischen daran, dass die vom Schreiben her eigentlich so inkonsequent ist. Dann haben wir Dr. Julien Bashir, der am Anfang hat jetzt nichts mit Religion zu, naja, vielleicht doch am Rande mit ethischen Fragen. Aber am Anfang ist er dieser schüchterne Spätzwanziger, der irgendwie da nicht so richtig ankommt, Abenteuer erleben will. Und dann erfahren wir am späteren Verlauf, dass er eigentlich genetisch aufgewertet ist, dass er hier Superfähigkeiten hat. Er hat sich die ganze Zeit verstellt. Und dann erfahren wir auch irgendwann, ach, eigentlich haben wir den 15 Folgen oder wie lange auch gar nicht gesehen, weil eigentlich war er in einem Gefangenenlager. Und so weiter. Eigentlich wurde der ersetzt durch einen Wechselbalg. Und ich finde das immer so inkonsequent, weil dann hatte ich den Eindruck, die hatten plötzlich eine coole Idee und die haben sich dann die Frage gestellt, wie können wir das da noch reindrücken, dass das irgendwie passt.
Das stimmt, das ist ein bisschen hingebogen. Obwohl bei Bashir kann ich es mir eher erklären. Da geht's mir, wie dir es mit den Propheten geht. Bei Bashir kann ich immer sagen, na ja, er war noch sehr, sehr jung und das war seine Art und Weise, das Geheimnis zu bewahren oder zu verstecken. Er hat überkompensiert an der Stelle und war dieses Greenhorn und ist teilweise auch übers Ziel hinausgeschossen. Er ist auf Deep Space Nine erwachsen geworden. Er ist dort gereift irgendwie und er ist auch eine dunklere Gestalt geworden über die Jahre hinweg. Und irgendwann ist dann halt die Maske gefallen und man wusste, was er wirklich ist. Das kann ich ganz gut verdauen. Einen anderen Charakterwechsel, den ich immer nicht hinbekomme, ist: Wir sprechen jetzt mal über Dr. Bashir, I presume, die Folge, wo nämlich sich herausstellt, dass Bashir genetisch verändert wurde. In der Folge tritt Dr. Louis Zimmerman auf.
Ja.
Der Erfinder des Holodocks und eigentlich auch sein Ebenbild. Und er ist ein Weiberheld und er ist so ein leichter Hallodri und fliegt da immer rum, hat überall eine andere Frau und geht auch am Ende gleich wieder mit einer anderen im Arm weg und ist wirkt irgendwie wie so ein lebensfroher Typ. In der Star Trek-Chronologie, 2 oder 3 Jahre später, treffen wir ihn in Voyager wieder als einen verbitterten, alten, kranken, nur mit Hologrammen zusammenlebenden, verschrobenen Typen, der also wirkt, als wäre er 20 Jahre nicht unter Leute gegangen. Das ist für mich ein Bruch, der überhaupt nicht geht. Und da, finde ich, hat Voyager etwas gemacht, was sie nicht hätten tun sollen. Sie haben einfach ignoriert, dass er schon mal auf Deep Space Nine anders dargestellt wurde. Und zwar ganz anders dargestellt wurde.
Unabhängig jetzt von dem Charakterwechsel, wenn wir da so ein bisschen, obwohl DS9 jetzt noch nicht ausdiskutiert ist, wenn wir so ein bisschen dahin gehen, haben wir auch wieder dieses V'ja-Motiv. Der Schöpfer wird gesucht von der Schöpfung. Also ja. Der Holodoc erfährt, sein Schöpfer ist krank. Er macht sich auf den beschwerlichen Weg dahin, um seinem Schöpfer etwas zurückgeben zu können.
Außer Frage. Ist halt nur die Frage, die Figur des Schöpfers, der verändert sich sehr. Der verändert sich irgendwie so sehr wie die Propheten.
Naja, gut. Stimmt. Aber DS9 hat ja auch die klingonische Religion weiter beleuchtet.
Oh ja.
Reliquien und Artefakte, das Schwert der Skales wird gefunden, irgendwo in den Weltraum gebeamt, dann, dass es keiner mehr findet.
Und das ist auch so ein ganz merkwürdiges Artefakt. Erstmal ist der Film, die Folge ja ein Remake von Der Schatz der Sierra Madre, wo man sich dann auf einmal käbbelt und irgendwie scheint von diesem Schwert auch so eine böse Energie auszugehen, von dieser Reliquie, dass man dann anfängt, sich zu streiten und an die Gurgel gehen zu wollen, obwohl man doch beste Freunde ist. Das finde ich auch, da kommt so ein Indiana Jones Aspekt auch mit rein irgendwie, sowas ganz übernatürlich abgedrehtes, spaßige Folge.
Ja, hat ziemlich viel Spaß gemacht. Und da fiel mir zum ersten Mal so richtig auf, dass irgendwie die klingonische Religion auch so ein bisschen katholisch oder orthodox zu deuten ist, so mit den Reliquien. Das ist direkt eine Reliquie von Kales. Also würde man es in der Sprache der orthodoxen oder katholischen Theologie sagen, so eine Reliquie ersten Grades. Total spannend. Und dann auch dieses ganze Klöstersystem und auch die Idee, das haben wir ja schon angesprochen, dass dann Kales in Form eines Klons wiederkommt, um den Gläubigen es leichter zu machen. Und da sind ja die klingonischen Theologen auch konsequent bis Voyager.
Inwiefern?
Ja, obwohl das eine andere Theologengeneration ist. Da haben wir, ich springe jetzt weiter ans Ende von Voyager. Da haben wir die Folge, die Voyager findet das Raumschiff aus dem 23. Jahrhundert, die Klingonen, das Generationenschiff, was schon so lange unterwegs ist, die suchen nach ihrer Kuvamak, nach die geboren wird, obwohl sie noch kein Alter hat und so weiter. Sie haben ihre religiösen Schriften. Und dann probiert es da der Priester von denen so hinzudeuten, dass das Kind von Bilana Torres und von Tom Paris genau diese Kuvamak ist. Also da haben wir eine Grundlinie in der klingonischen Theologie. Man probiert, was Sichtbares zu schaffen.
Das stimmt aber auch, was du sagst, dass die Klingonen da sehr, sehr angelehnt sind an den christlichen Glauben. Ganz lustig finde ich auch die Entstehungsgeschichte vom Schwert, ja, wo es nämlich heißt, also der Mensch ist entstanden, weil sich Gott eine Rippe rausgenommen hat, ja, also es ist ein Körperteil des göttlichen Wesens, wurde dann transformiert in den Menschen. Und das Schwert von Kales ist eine seiner Locken, die er in Lava geworfen hat und dann wurde da das Schwert draus, ja, also kein anderes Geschöpf, aber irgendwie das, was die klingonische Kultur so ein bisschen versinnbildlicht, diese samuraihafte Waffe, in der die Stärke, der Kampf, aber auch dieser Ehrenkodex liegt, den die Klingonen sich zu eigen gemacht haben. Und all das kommt aus dieser Locke, aus dem Körper von Kales.
Ja, du sagst jetzt Samurai. Häufig werden die auch mit Wikingern verglichen, Wikinger im Weltraum. Dann waren es mal in dieser kalten Kriegsthematik. Irgendwie kann man die auch als Sowjetunion deuten. Und da haben wir auch wieder diese nordische Mythologie, aber gleichzeitig die Orthodoxie, die damit reinspielt.
Und sie funktionieren auch wie eine Biker-Gang.
Ja, ganz genau.
Das ist alles, kommt alles so ineinander, greift alles so ineinander, was die Klingonen angeht.
Wobei Wikinger und Russen ja eigentlich ziemlich konsequent sind. Es haben sich ja ziemlich viele Wikinger historisch niedergelassen im Gebiet des heutigen Russlands und haben ja da auch die Kultur mitgeprägt. Also das ist alles ziemlich konsequent. Auch bei den Klingonen.
Wir müssen mal eben, wir haben gerade die Folge, wie heißt sie, mit dem klingonischen Generationenschiff erwähnt. Das ist die Folge Prophecy. Das ist die eine Folge, die jemand geschrieben hat, der schon mal bei uns im Podcast zu Gast war. Larry Nemeczek. Viele Grüße an Larry hier an dieser Stelle. Der hört das nicht, weil er kein Deutsch versteht. Aber das erfüllt mich ja immer noch mit Stolz, dass jemand, der schon mal eine Star Trek Folge hat, schon mal bei Trek am Dienstag oder Trek am Freitag dabei war. Aber ich bin natürlich genauso stolz darauf, dass du heute da bist, Manuel.
Ich bin auch gerne hier.
Ja, mein Lieber, jetzt sind wir irgendwie so abgeschweift und wir haben irgendwie DS9 und Voyager angerissen.
Wir sind aber sinnvoll abgeschweift, weil wir bewegen uns ja im 24. Jahrhundert. Also eigentlich passiert ja das alles parallel, was wir gerade besprochen haben.
Schon, ja.
Wenn wir nochmal kurz bei der christlichen Religion bleiben. Ich habe nochmal in der Vorbereitung hier reingeschaut in die Folge Ronin. Sub Rosa heißt die, glaube ich, auf Englisch.
Ja.
Beverly bekommt in TNG Besuch von einem englischen Geist. Und am Anfang wird ihre Oma auf dem Planeten beerdigt. Und tatsächlich sagt da dieser Siedlungsleiter Asche zu Asche, Staub zu Staub. Und seine Gemeinde antwortet auch mit Amen. Also er leitet das sonst nicht religiös ein, aber das ist die korrekte liturgische Formel, die er da verwendet. Und wir haben ja am Anfang darüber gesprochen, sind das irgendwie Zugeständnisse an den Bible Belt oder so? Aber auch das hätte man ja gerade zu TNG-Zeiten wirklich rauslassen können.
Ah, das lese ich anders.
Ja.
Das lese ich so, dass diese Kolonie, die sich dort angesiedelt hat, dass die dort hingegangen sind, weil sie sich Schottland in seiner urtümlichen Form irgendwie bewahren und mitnehmen wollten. Ein bisschen so wie die Native Americans in die Militarized Zone gegangen sind. Nahe der Cardassianer und dort ihr Leben erhalten haben. Und vielleicht gehört das zu denen auch einfach nur zum schottisch-traditionellen Beiwerk, dass man eben solche Rituale pflegt.
Das kann gut sein. Das sieht man ja bei vielen Religionsgemeinschaften, dass in der Diaspora das plötzlich wieder gepflegt wird zum Identitätserhalt.
Hm, danke. Du ja. Sagst das so viel schöner als ich.
Ja, ich hatte es so einfach noch nicht interpretiert, weil da muss ich dir auch offen sagen, das ist eine Folge, die ich gerne überspringe.
Ja, ja, die ist ein bisschen verrückt.
Ja.
Die ist ein bisschen sehr verrückt. Der Geist, der in der Kerze, der in der, oh, ja, ja. Aber ich freue mich trotzdem schon sehr darauf, wenn wir da mal bei Trek am Dienstag ankommen. Das sind oft die Folgen, ja, wo Simon und ich viel Gewinn rausholen, die Folgen, die so ein bisschen irre sind.
Aber ich sehe jetzt gerade in meinen Notizen, vielleicht weiß das einer von den Hörern besser. Also ich lese ja keine Star Trek Romane. Ich lese ja nicht das Apokryphe. Ich öffne mich nicht den Apokryphen. In Star Trek Vanguard tritt im Buch Habinger ein katholischer Priester auf. Habe ich da gelesen und mir in meinen Unterlagen hier notiert. Also demnach gibt es die katholische Kirche noch irgendwie im 24. Jahrhundert.
Im 23. Jahrhundert. Vanguard spielt parallel zur Fünfjahresmission.
Ach so. Achso, ja, ich muss mich den Apokryphen mehr öffnen.
Nee, musst du nicht.
Okay.
Also ich habe auch lange den Überblick verloren, aber weil Vanguard eine Serie ist, die 7 Bücher gekapselt sind und man muss nichts anderes vorher oder danach gelesen haben und es ist nicht Teil dieses wahnsinnigen, nicht mehr überschaubaren Relaunches, kann man die gut mal in einem Urlaub weglesen und genau das habe ich mal getan. Aber an den katholischen Priester kann ich mich nicht mehr erinnern. Er hat keine große Rolle gespielt, das kann ich dir sagen.
Keine große Rolle spielt ja auch im Nebensatz, dass Cassidy Yates in der letzten DS9-Folge zu Cisco sagt, dass ihre Mutter sich darüber gefreut hätte, wenn ein Pfarrer die verheiratet hätte oder verheiraten würde. Ein Admiral ist dann aber auch nicht so schlecht.
Ja. Ja, also es fallen ja immer wieder so kleine Spitzen irgendwie. Ja? Immer wieder fallen so kleine Spitzen runter, dass man doch noch irgendwie merkt, die setzen sich ja doch noch damit auseinander. Auch wenn der Picard ganz andere Dinge behauptet hat schon mal.
Da aber eine Fußnote, das ging ja jetzt bei Star Trek Discovery durch mehrere Nachrichtenticker in der Zeit, als es vor der ersten Staffel, als alles zu einer News aufgebauscht wurde. Jason Isaacs, der Lorca-Darsteller, hatte improvisiert bei einer Szene und sagte irgendwie, oh my God, oder irgendwie sowas. Und dann wurde er unterbrochen von der Regisseurin und die sagte, das kannst du nicht sagen, das ist nicht Teil des Universums.
Aber auch erst seit Discovery. So konsequent.
Erst seit Discovery. Später haben wir das wieder.
Ja, interessant.
Also unter dem Artikel, wo Discovery als atheistisches Universum verkauft wird, habe ich einen Link gefunden, wo ein Vortrag von Brandon Braga zusammengefasst wird. Der hat den in Reykjavik auf einer Atheistenkonferenz gehalten 2006 und er spricht darüber, dass Star Trek atheistisch ist und auch keine Mythologie nötig hätte und es eben ein wissenschaftliches Weltbild ist, was da vorherrscht.
Und doch lässt es sie nicht los. Und doch setzt es sich immer wieder damit auseinander.
Vielleicht noch mal ganz kurz zum Braga. Ich habe im Hintergrund das noch mal aufgemacht. Ja. Und da wird er zitiert mit den Worten, es ist eine Vision, in der die Religion besiegt worden ist.
Da stimme ich mit ihm nicht überein. Es ist einfach eine integrative, aufgeklärte Vision, die Dinge stehen lässt, die aber auch gleichzeitig immer mal wieder imperialistisch ist und andere Systeme schluckt und sich doch irgendwie gleich macht und sie doch irgendwie stehen lässt. Das ist immer ein bisschen verwaschen, was dort genau passiert. Aber Star Trek ist ja jetzt, oder besser gesagt, die Föderation ist ja jetzt nichts, was die Galaxie plattwalzt und allen Völkern, die an irgendetwas glauben, denen das wegnimmt oder das dort zerstört oder denen beibringt, wie es richtig funktioniert, in Anführungszeichen. Ich glaube, da hat er das auch ein bisschen in seiner Erinnerung verklärt oder
auf sein Publikum zugeschnitten,
seinen eigenen Wünschen angepasst, oder? Wie findest du das? Ja, oder aufs Publikum zugeschnitten, genau. Ich kann das nicht so sehen. Ich sehe in Star Trek da mehr.
Ja, also wir sprechen ja jetzt schon über eine Stunde über die Bezüge und wir haben ja auch noch Fässer, die gar nicht geöffnet worden sind. Bei Voyager haben wir im Vorgespräch festgestellt, dass die Voyager als Serie mit Religionsbezügen eigentlich meistens so im Schatten von DS9 steht. Also dass da eigentlich noch wirkliche Schatzkammern liegen, unabhängig von der Schatzkammer der Ferengi, wie das Jenseits bei denen ist. Das heilige Finanzministerium, oder? Wie hieß der Himmel?
The Divine Treasury. Ich weiß nicht, wie sie auf Deutsch heißt.
Ja.
Ja, interessant auch, ja. Die beiden Ferengi, die sich im Delta-Quadranten zu falschen Propheten aufschwingen.
Ja, genau.
Das ist religionskritisch wiederum.
Ja.
Das erinnert sehr an die Next Generation Folge mit der Ardra, die sich als Trickster dort als Gott ausgibt und sagt, so, eure 1000 guten Jahre sind jetzt gleich um und jetzt müsst ihr mal bezahlen hier, bitteschön. Das passt sehr, sehr zusammen, diese beiden Folgen. Die sind irgendwie so ein Sinnzusammenhang.
Genau. Also, die sich Religion zunutze macht, um daraus Profit zu schlagen, die sich dieses Glaubensmuster nimmt. Kurz als Teufel auftritt und als Feckler. Da wird uns erstmals der klingonische Teufel vorgestellt. Wo ja Worf sagt, also das Pendant, die klingonischen Götter, erzählt dann DS9, wären von klingonischen Kriegern ermordet worden. Erinnerst du dich an die DS9-Folge?
Ja, ich erinnere mich daran. Da meint er dann doch wahrscheinlich Kalis. Kalis und Lucasa hieß, glaube ich, seine Lady. Die haben die Götter irgendwie umgebracht. Und dann, irgendwie Liebe gemacht auf einer Lava-Insel und so Kram, weiß ich nicht.
Was man in der Mythologie halt so veranstaltet.
Was man dann so macht als nächstes, genau, nachdem man die Götter abgeschlachtet hat. Sehr geil.
Aber diese Hölle-Geschichte der Klingonen wurde dann auch in Voyager nochmal weiterentwickelt mit der Barke der Toten, wo sich Star Trek auch wieder am Motiv des Fährmanns orientiert, was wir in griechischer Mythologie, in ägyptischer Mythologie haben. Und so weiter, wo ein Fährmann die Leute dann ins Totenreich transportiert.
Ja, der Styx, der Hades, da geht's durch, auf der Barke der Toten. Ja. Das fantastische Folge. Dazu muss man auch sagen, dass es dort so klingonisch spirituell zugeht, haben wir Ron Moore zu verdanken. Das war eine frühe Folge in der 6. Staffel Voyager. Da hatte Ron Moore, der ja viel über Religion geschrieben hat in Deep Space Nine zuvor, und später in Battlestar Galactica, da hat Ron Moore versucht, seine Anstellung bei Star Trek noch fortzuschreiben. Hat diese eine Folge geschrieben, hat sich dann mit Brennan Braga verkracht. Na, womöglich ist da der brennende Atheist Braga auf den Ron Moore getroffen und dann haben sie sich da so verkracht, dass er dann doch aufgehört hat. Obwohl die beiden zu Next Generation Zeiten, als sie zusammenarbeiteten, enge Freunde waren und viele Jahre später ihre Freundschaft auch wieder gekittet haben und jetzt wieder miteinander umgehen können. Aber diese Folge Barke der Toten, die hat unglaublich viel böses Blut hinter den Kulissen erzeugt.
Ja, weil das ja diese ganze klingonische Theologie irgendwie auch ein Stück weit belegt im Star Trek-Universum.
Und doch könnte es aber auch eine Einbildung von Belana sein. Also das bekommen wir nicht so genau gesagt, was dort passiert.
Das lässt das offen.
Interessant auch, dass Voyager gleich noch eine zweite Folge hat, die über das Leben nach dem Tod spricht, nämlich die, wo Neelix stirbt, von Sevens Nanoproben wiederbelebt wird und dann feststellen muss, dass er bei dieser Nahtoderfahrung oder bei dieser Ganztoderfahrung nicht, wie von seiner Religion versprochen, seine Lieben im Jenseits besucht hat. Und es stürzt Neelix in eine tiefe, tiefe Glaubenskrise. Und am Ende der Folge überwindet er sie auch tatsächlich. Das ist auch eine unglaublich tiefe spirituelle Folge. Mortal Coil.
Ja, wo er diesen großen Wald eben nicht vorfindet, der in der talaxianischen Religion das Jenseits darstellen soll.
Richtig, der Wald war das bei dem, genau.
Und da fand ich das so witzig, dass man dann ein bestimmtes Motiv umgekehrt hat. Viele Menschen mit Nahtoderfahrung berichten ja ähnliche Sachen. Licht am Ende des Tunnels und so weiter, verstorbene Verwandte, die einen abholen. Wo ja aus der Psychologie eine ziemlich unromantische Antwort kommt, dass ein Gehirn, was ums Überleben ringt, eben Bilder erzeugt und dann Bilder produziert, die im Kulturkreis so intensiv vorhanden sind und die damit so verknüpft sind. Und das passiert bei Neelix gerade nicht. Also es hätte ja auch bei ihm passieren können, dass eben auch das Gehirn in den Notmodus wechselt, er dann seinen Wald sieht, er da aber zurückgezogen wird und er dann ein glühender Anhänger seiner Religion wird und sagt, das stimmt alles und wir müssen jetzt hier auch auf dem Schiff vielleicht noch missionieren. Aber genau das passiert nicht, diese Geschichte erzählt man nicht, sondern sagt, dass Neelix einfach nichts vorfindet. Und wie kann er das jetzt interpretieren? Und ja, wir hatten heute darüber geredet, der Mensch ist mehr als die Summe seiner Teile. Wie geht man als Mensch in der modernen Welt um? Sinnangebote und so weiter. Und da bekommen wir auch eine Antwort geliefert. Wie soll man damit umgehen, wenn sich Glaubensmuster als nicht haltbar herausstellen?
Und interessant, dass es dann in erster Konsequenz erstmal heißt, man nimmt sich das Leben. Denn wir haben ja schon gesehen, Cyborg geht dann auf sein Himmelfahrtskommando, rennt dem falschen Gott entgegen, wird getötet und Neelix sieht auch keinen Weg mehr, als sich selbst das Leben zu nehmen. Die beiden reagieren auf eine sehr, sehr ähnliche Krise, reagieren sie auch ziemlich ähnlich.
Ja, vorher war das Leben so mit einer Idee gefüllt, das Leben ist sinnvoll. Und dieser Sinn wird dann diesen Figuren erstmal in erster Instanz vollkommen entzogen.
Star Trek ist so tief. Sollen wir noch was sagen kurz zu Blink of an Eye, Voyager? Die Voyager schafft es, eine Religion zu inspirieren und zu beflügeln, ähnlich wie der Picard in Watches the Watchers.
Ja, eigentlich wird ja auch die Grundhandlung von dem Gott der Mintakana da wieder durchgespielt. Aber sie wird auf eine andere Art und Weise erzählt. Da baut sich diese Religion auf, die dann auch hinterher überwunden wird.
Toll, dieser Zeitraffertrick, den sie da machen. Ja. Das wäre ja wirklich irgendwo im frühen Mittelalter oder sowas, zu Zeiten der Pest oder sowas, dann dort starten.
Früher, glaube ich schon.
Ja?
Ja. Ah, ja. Und die Voyager taucht am Himmel auf. Ich habe noch irgendwie Feuerstellen in Erinnerung aus der Folge. Die probieren das dann zu interpretieren, was das ist. Die wollen dann Rauchzeichen geben an das Schiff. Es kommt aber keine Antwort. Und aus dem wenigen, was da ist, werden dann religiöse Grundstrukturen aufgebaut.
Aber die Voyager macht natürlich auch das, was in den Köpfen vieler ein alttestamentarischer Gott macht, wenn er sein Volk strafen will. Sie bringt Naturkatastrophen. Die Voyager löst auf dem Planeten immer wieder Erdbeben aus und ist damit nicht nur irgendwie so eine Lichtgestalt am Himmel, die ja angebetet wird, sondern auch der strafende Gott. Beides in einem.
Ja, und dann ist natürlich die Frage, etwas passiert. In welcher Kausalität steht das? Also hier kommt jetzt eine Strafe von etwas, was ich jetzt als Bewohner des Planeten, ich sehe etwas am Himmel, das nehme ich als Gott an. Und das, was ich als Gott annehme, straft. Und dann muss ich nach der Kausalität suchen, wenn ich da irgendwie eine Sinnhaftigkeit drin entdecken will. Und dadurch baut sich dann da auch ein Wertesystem auf. Also was kann man jetzt nicht machen? Okay, wir haben das und das gemacht, dadurch kam jetzt eine Strafe. Was haben wir da verkehrt gemacht?
so lange, und das postuliert die Folge wieder, so lange, bis man all das überwinden kann und selbst erkennen kann, was wirklich dahinter steht. Aha, ja. Es ist ein Raumschiff, das unseren Gravitationsstrudel hier irgendwie stört. Okay. Der komische Donutplanet auch. Der sieht ja ganz seltsam aus, ne?
Ja.
Gar nicht wie so ein Klasse-M-Ding.
Wir haben jetzt, glaube ich, auch noch bei Voyager das Ritual unterschlagen, wo es dann Kloster oder klösterlich und liturgisch wird, wo Kes mit Hilfe eines Rituals gerettet werden muss. Und eigentlich Janeway auch lernt, das irgendwie anzunehmen für sich.
Ja, obwohl ich finde, dass diese Folge, die ist interessant, aber sie nervt mich auch, weil sie zeigt dieses religiöse Volk so, dass die Janeway begegnen, in diesem Sinne, so, was möchtest du denn jetzt machen, um Kes zu retten? Ja, hier liegen irgendwie so Steine, dann mache ich doch jetzt mal mit den Steinen so ein Ritual oder ich setze mich hier hin und ich meditiere mal oder ich rede mit euch.
Kannst du machen.
Aha, ja, dann mach mal. Wenn du meinst, dass es das ist, was du jetzt hier machen sollst, dann mach du mal. Und das ist so, das soll ihr natürlich vermitteln. Ja, Glaube ist um des Glaubens willen und diese ganzen Sachen drumherum, die sind das, was sie dir geben und was du daraus machst. Aber sie äußern ihr das doch so gönnerhaft immer gegenüber. Ich finde die so ein bisschen nervig, die Typen auf dem Planeten.
Ja.
In ihrem, wir sind schon viel weiter als du. Mach du mal, was du meinst. Ja, ja.
Wobei ich auch noch mal bei der Folge dachte, als ich da noch mal reingeschaut habe. Kurze Anekdote, um das zu verdeutlichen. Ich war im August bei der Heirat eines Studienkollegen. Der hat in der Nähe von Dresden geheiratet. Wir wissen nach den aktuellen Umfragen, die neuen Bundesländer, wahnsinnig atheistisch. Und da hatte ich das Gefühl, dass der Pfarrer da schon resigniert hat. Also im Grunde quasi mit einer Null-Liturgie hat er da durch die Hochzeit getragen und sagte dann, bis dass der Tod euch scheidet, also ja lebenslänglich im Gefängnis, wissen wir, das sind 15 Jahre, so lange halten auch viele Ehen, wollen wir mal hoffen, dass es bei euch länger hält. Und darauf wurde sich dann das Ja-Wort gegeben. Und ich saß mit Studienkollegen in der Bank, von denen ich weiß, dass die atheistisch sind und ich kann mit denen auch immer tolle Unterhaltungen führen und die fühlten sich gerade davon so befremdet, dass das alles so verwässert war. Also die haben mir gesagt, die hätten besser damit umgehen können, wenn da keine Anbiederung stattgefunden hätte. Und das dachte ich auch so ein bisschen bei der Folge Das Ritual, ob das nicht vielleicht eine verwässerte Religion ist, die uns da vorgestellt wird.
Ja, wenn man schon in der Kirche so etwas tut, dann auch bitteschön richtig. Ja, ja. Der Amerikaner sagt, either shit or get off the pot. Ja. So sehe ich das hier auch. Ja, dann kann man es nämlich gerade lassen. Dann kann man sich auch von einem weltlichen Prediger verheiraten lassen. Aber gut, wollen wir jetzt mal nicht die deinen Kommilitonen da jetzt dissen und die Wahl, die er für seine Hochzeit da getroffen hat, weiter.
Ja, kann ja jetzt auch keiner nachvollziehen, wer das war.
Ja. Ja, eine der Serien aus der Berman-Ägide haben wir noch gar nicht angerissen. Manuel, gibt's denn auch bei Enterprise Äußerungen zum Thema Religion und Spiritualität?
Das vielleicht wirklich nur, um das kurz anzureißen. Da denke ich auch immer, da ist Enterprise wirklich Kind seiner Zeit. Da haben wir ja die Folge, wo religiöse Fanatiker an Bord kommen und zu Selbstmordattentätern werden. Also diese Sphären, was für die Enterprise-Besatzung etwas ist, was nichts mit Religion zu tun hat, wird von den Fanatikern als Religion angenommen. Hm. Die sehen die Enterprise-Besatzung als jemand, der da in dieses Sphärenbiotop eindringt. Und sie kommen erstmal freundlich an Bord und sprengen sich da dann selbst in die Luft. Wenn überlegt, zu welcher Zeit das produziert wurde, Kampf dem Terror und so weiter, beleuchtet da Enterprise Religion nochmal aus dieser Perspektive. Also wirklich eine ganz konkrete Gefahr.
Da das erste Mal, dass wirklich so eine Art Antwort auch auf 9-11 gefunden wird. Die ganze dritte Staffel ist das ja eigentlich, eine Antwort auf 9-11. Ne? Was die Sindhi dort tun aus Angst ihrer eigenen Vernichtung, was die Sphärenbauer ihnen da eingeredet haben. Aber irgendwie gipfelt das dann in dieser Geschichte. Und da geht's gar nicht um die Sindhi und um die Sphärenbauer, sondern um dieses ganz andere Völkchen, was sich so verhält und so 9-11-mäßig sich verhält. Ja, interessant. Dabei war das noch so ein netter Typ, als er Quark, Nog und Rom geholfen hat, als die in Roswell gestrandet sind. Das war nämlich derselbe Schauspieler.
Vielleicht ist das ja sogar dieselbe Figur.
Womöglich.
Womöglich. Aber ansonsten manövrieren sich unsere Charaktere da bei religiösen Fragestellungen auch so ein bisschen raus. Ich erinnere mich da gerade an die Episode Der Kalte Krieg aus der ersten Staffel. Phlox erzählt da noch sehr offen, ja, er hatte auch einer Messe am Petersplatz beigewohnt. Also da gibt es noch die katholische Kirche. Und Archer wird auch gefragt, wie er es denn mit dem Glauben hält. Und er sagt so ein bisschen, naja, ich probiere mich für alles offen zu halten.
Und das war 100 Jahre vor Kirk.
Ja.
Also da gab es zumindest noch die katholische Kirche und auch den Vatikan. Scheint den postatomaren Horror und alles, was wir so in First Contact sehen, zu überdauert zu haben. Krasserweise, muss ich auch sagen, überdauert zu haben.
Ja, wirklich krasserweise. Also es wird ja oft so behauptet, dass in der Notzeit Leute eher wieder zur Kirche und zu Gott finden. Hm. Aber nach meiner Kenntnis deckt sich das eigentlich nicht mit aktuellen Studien. Also dann kann eine kurze Bindung wie so ein kurzes Stoßgebet dann da entstehen. Aber dann überwiegt's da die alte Theodizee-Frage, warum lässt Gott das zu? Und das treibt dann eher viele Leute wieder weg vom Glauben. Also kann dann dieser postatomare Horror eigentlich nicht förderlich für den Glauben gewesen sein.
Ich würde ja gern echt mal ein Geschichtsbuch, ein richtiges Geschichtsbuch zu Star Trek haben, was all diese Dinge aufklärt. Was ist wirklich passiert in den Jahren zwischen jetzt und dem Start der NX-01? Das ist ja alles unglaublich rätselhaft. Nicht nur, was da mit der Kirche passiert ist, das ist fast zweitrangig, aber diese ganze Chronologie mit eugenische Kriege, die ja eigentlich schon hätten gewesen sein müssen, und der postatomare Horror, den uns Q dann dort zeigt. Ich will das irgendwie mal sehen. Ich will daraus irgendwie mal Sinn machen. Wenn irgendjemand von euch Hörerinnen und Hörern ein Buch kennt, in dem das schon mal zusammengefasst wurde, was ich jetzt nur vergessen habe, dann weist mich mal darauf hin. Ich würde mich da gerne mal ein bisschen einlesen.
Das ist ein hochspannender Teil. Ich habe mich mal eingelesen, aber nicht die Bücher gelesen, in die frühen Star Trek-Romane, die ja dann auch aus dem Wissen, was da ist, ein ganz anderes Star Trek-Universum zusammengebaut haben. Also bevor man dann auch mit Star Trek der erste Kontakt, den Erstkontakt mit den Vulkaniern gesehen hat, wie dann da auch andere Modelle entwickelt worden sind. Apokryph alles.
Apokryph. Aber Manuel, lass uns doch mal eine Schleife um diese Sonderfolge machen, indem ich nochmal zu einer Sache zurückkomme. Du hast vorhin von dem Vortrag des Braga gesprochen, den er in Reykjavik für Atheisten gehalten hat, indem er sagt, im Star Trek-Universum wurde die Religion abgeschafft, es wurde sich ihrer entledigt. Aber meine Frage ist, ist Star Trek selbst vielleicht eine Religion oder hat Star Trek-Fansein, hat das religiöse Züge?
Ja, da ist Apokryph eigentlich eine interessante Überleitung zu dem Thema. Kurze Geschichte aus meinem Studium, um das einzuleiten. Das war ein Seminar im Fach Altes Testament, und bibelwissenschaftlich stellt man eigentlich auch die Frage, welche Redaktionsgeschichte hat ein Text? Wie ist ein Text entstanden? Und ich stolperte im Seminar über eine Stelle, wo innerhalb von 5 Sätzen ganz offener Widerspruch ist. Und das ist ein Text, wo man heute redaktionsgeschichtlich sagen kann, da haben mindestens 2 Autoren dran gearbeitet. Ich wusste aber nicht, ob es konkret diese Stelle ist. Und ich habe den Dozenten gefragt, und ich wurde da von sehr bibeltreuen Mitstudenten so ein bisschen auseinandergerissen, wie man überhaupt so eine Frage stellen kann. Eine Studentin sagte dann, so eine Frage kann man nicht stellen, das sei ja alles verbal inspiriert, von Gott so diktiert und sowas in sich Dichtes wie die Bibel könnte einfach nicht Menschenerzeugnis sein. Ich wies dann auf meine berechtigte Frage hin, dass wir da ja einen offenen Widerspruch haben, und ich nannte dann Star Trek als Beispiel, damals 5 Serien, wo wir eben auch kanonisierte Schriften haben, die auch in sich Widersprüche haben. Wir haben Apokryphes, wie wir auch biblische Texte haben, die Apokryph sind, die auch manches aus einer anderen Perspektive erzählen oder nicht anerkannt werden. Also zumindest diese ganzen theologischen Begrifflichkeiten oder ein großes Spektrum davon können wir auf Star Trek anwenden. Wir sehen da eine Welt, die in sich auch nicht komplett stimmig ist, die auch verschiedene humanistische Theologien, wobei Theologie hier natürlich schwierig ist als Begriff, aber die verschiedene humanistische Weltbilder transportiert, die auch nicht kongruent sind für sich. Dann haben wir andere Formen, wie zum Beispiel Conventions, die man auch wie Kirchentage deuten könnte. Das hat, wie ziemlich viele Sachen, religiöse Züge. Und nicht zuletzt das Sinnangebot, wie kann ich mich als Mensch in einer technisierten und modernen und wissenschaftlichen Welt so einfügen, dass ich Mensch bleiben kann. Und damit hat es viele religiöse Züge, wobei ich mich schwer damit tue, das Label Religion dem überzustülpen, aus ganz verschiedenen Gründen.
Ja, ich habe es vielleicht auch ein bisschen mit Anführungszeichen gemeint, aber ich mag jetzt noch mal ein paar Sachen nennen, weswegen ich glaube, dass Star Trek sehr wohl Züge einer Religion hat, weil Religion tatsächlich etwas ist, wonach man sein Leben und seine persönliche Ethik ausrichtet, was die persönliche Hoffnung abbildet, und genau das tut Star Trek ja. Star Trek ist das Idealbild einer Gesellschaft oder einer Erde, die es schafft, all die Probleme, die wir heute haben, irgendwie zu überwinden und in eine Welt überzugehen, in der es all das nicht mehr gibt und in der jeder seine Chancen realisieren kann und in der jeder einen Raum hat. Und das ist etwas, wo ich, wenn man Star Trek-Fans fragt, was findest du an Star Trek toll, dann hört man oft, es ist das positive Bild einer Zukunft. Und ich will auch diese Zukunft. Und das ist einer der Bestandteile meines Star Trek-Fanseins. Also so etwas wirklich von einer Hoffnung getragenes und vielleicht sogar von dem Glauben getragen, dass das Wirklichkeit werden kann. Das auf der einen Seite. Und das andere ist auch, wenn ich Star Trek Conventions besuche, und ich gehe seit 1997 relativ regelmäßig auf Conventions, dann freue ich mich immer, da zu sein, weil Star Trek Conventions und Star Trek Fanansammlungen mehr als das normale Leben eine ganz inklusive Geschichte ist. Das heißt, man findet eigentlich, ich sag das jetzt mal ganz flapsig, ohne das respektlos zu meinen, in Themenparks von Walt Disney und auf Star Trek Conventions. Das sind die Orte, wo man Menschen begegnet, die in der einen oder anderen Weise körperlich oder geistig behindert sind und wo sie aber ganz glücklich und gelöst sich bewegen und wo alle ihnen auf Augenhöhe begegnen und froh sind, dass sie da sind und sie mit in alles hineinnehmen. Das begegnet mir wirklich nur, wenn ich Disney World besuche oder wenn ich auf eine Star Trek Convention gehe. Und das ist ja auch irgendwie ein Zeichen, dass die Armen, die Schwachen, die Benachteiligten dort eine Heimat finden und dort mit offenen Armen aufgenommen werden, was tatsächlich auf Star Trek Conventions, finde ich, schöner und natürlicher passiert, als es in den Kirchen passiert, in denen ich gewesen bin. Und das gibt mir sehr zu denken, Manuel. Was hast du dazu zu sagen?
Ja, ich habe ja schon erzählt, dass ich als Prädikant regelmäßig auf der Kanzel stehe. Das war tatsächlich Teil meiner Predigt am ersten Advent, dass ich mich da manchmal sehr wundere, dass wir eigentlich einen starken ethischen und inklusiven Auftrag haben, der aus dem Neuen Testament überliefert wird. Aber dann erlebe ich eben auch manchmal in Gemeinden dann solche Sachen, also ich habe da ein Thema dann genommen, ein Erlebnis, was ich hatte, ein inkontinenter Mann, der regelmäßig zum Kirchenkaffee geht und ich dann von drei Damen, die da sehr aktiv sind in der Gemeinde, welche Gemeinde spielt jetzt keine Rolle, dann die Frage mitbekommen habe, ob man die nicht irgendwie ausladen könnte, weil man muss dem hinterherputzen und so weiter. Und ja, also da bin ich ganz bei dir. Warum funktioniert das nicht? Aber warum funktioniert das auf der Star Trek Convention und bei Walt Disney im Themenpark?
Ja, da hat sich, muss ich sagen, auch die Kirche nicht genug ins Zeug gelegt an der Stelle. Da sind andere als Hoffnungsträger vorgeprescht und begegnen den Menschen, die irgendwie benachteiligt sind, auch in einer ganz anderen Art und Weise. Und da finde ich, ja, da ersetzt Star Trek Dinge, die früher Religion gemacht hat oder von denen es heißt, dass Religion sie tun soll.
Also Star Trek als Sinnbild für Nächstenliebe?
Irgendwie schon. Ich habe das immer wieder auf Conventions als jemand, der christliche Gemeinden besucht und als jemand, der Conventions besucht. Oft verlasse ich so eine Kirche und ich denke, boah, haben die mich wieder genervt und die waren alle so irgendwie. Und ich komme aus einer Star Trek Convention und ich bin ganz positiv aufgeladen irgendwie.
Von den Propheten, die da sprechen.
Weil die Leute alle so goldig sind irgendwie. nicht unbedingt von den Propheten, die da sprechen. Ich finde diese ganze Schauspielerverherrlichung finde ich gar nicht mal mehr so interessant. Mich würde viel mehr interessieren, mehr die Macher zu hören, mehr die Autoren hinter der Geschichte zu hören. Die haben meistens viel mehr interessante Dinge über das Produkt zu sagen, als die Leute, die einmal die Szene gespielt haben vor 20 Jahren und dann jetzt gefragt werden, wie hast du dich denn dabei gefühlt? Wie habe ich mich dabei gefühlt? Ich habe das dargestellt. Ich weiß es nicht mehr so richtig.
Weil die Autoren natürlich oft genug eine Agenda verfolgen und damit etwas mitgeben wollen.
Aber die Schauspieler werden immer so, die erlangen auf einer Star Trek Convention so ein bisschen den Status von Ikonen. Und die Leute, die es verfasst haben, die stehen eher wie so Schattengestalten im Hintergrund. Die werden gar nicht beachtet.
Da sind wir ja wieder bei der klingonischen Religion. Es braucht was Haptisches, was Sichtbares.
Ja.
Und darauf springen viele an. Also da müssen wir nicht nur über Star Trek Conventions reden. Überhaupt Verehrung von Stars. Das ist ein haptischer Prozess.
Ja.
Ja, aber die Grundfrage bleibt natürlich, warum funktioniert Star Trek als Idee? Unabhängig davon, dass man die Schauspieler sehen kann.
Ja, warum funktioniert es?
Weil uns Star Trek zeigt, dass wir als Menschen eben mit allen Entzauberungen, die wir in der Welt erleben, mit allen technischen Entwicklungen, die uns auch manchmal überrennen können, dass wir trotzdem Menschen bleiben. Und insofern ist das ja wirklich eine ganz humanistische Serie, weil wirklich der Mensch als das genommen wird, was er ist, als Wesen, das mehr ist als die Summe seiner Teile.
Star Trek sind die Charaktere.
Auch wenn der Charakter die Enterprise ist.
Star Trek ist eine Actionserie, es ist Science Fiction, aber eigentlich ist Star Trek eine Serie, die sich mit Charakteren, mit Ethik, Moral, mit Philosophie auseinandersetzt und die das in diesem zufälligerweise in diesem Science-Fiction-Gewand verhandelt. Und ich glaube, das hat auch diese große Strahlkraft, diese große Anziehungskraft, dass wir uns auch in den Leuten, die wir da sehen, irgendwie wiedererkennen können. Denn auch wenn das alles irgendwie strahlende Helden sind auf dem Bildschirm, haben sie doch auch alle ihre Charaktereigenschaften und ihre Besonderheiten und irgendwelche Fehler und sie lassen uns so andocken. Sie holen uns mit rein.
Ja, du hattest das so wunderbar dargestellt, die Reise von Picard, also der am Anfang seine Aura von Genialität weiter zeigen will und der am Ende eigentlich Mensch wird. Vielleicht fasst es die Reise von Picard zusammen. Also das ist eigentlich ein Gleichnis dafür, worum es geht. Also wir müssen zwar irgendwie funktionieren, auch so wie die strahlenden Helden, aber wir stecken da trotzdem in unseren Nöten, in unseren Notwendigkeiten, in Dingen, die wir nicht nachvollziehen können, in anderen Aspekten, die wir zu gut nachvollziehen können durch die Erkenntnisse, durch Wissenschaft. Aber wir gehen da vielleicht mit um, wie Picard, der dann am Ende da ankommt, dass es gar nicht die Aura von Genialität ist, die er braucht, sondern sich da mit seinen Kollegen, mit denen er seit Jahren so viel durchlebt, durchlitten und Schönes durchgemacht hat, da muss er sich einfach mal hinsetzen und mit denen Poker spielen. Und der Himmel ist das Limit.
Das beste Schlusswort.
Ja.
Hey, ich hoffe, dass wir den Picard, das ist jetzt meine Hoffnung für die Zukunft, ich hoffe, dass es der Picard ist, der uns in der Picard-Serie gezeigt wird. Dass er eine logische Fortsetzung des Picards ist, der sich entwickeln durfte in den letzten 30 Jahren.
Und jetzt gibst du mir eine schöne Hoffnung bei diesen ganzen aktuellen Serienankündigungen. Ich bin einer der vielen, der sich da die Sorge macht, ist das noch mein Star Trek? Wenn man das alles so kirchlich deutet, könnte man die Frage stellen, stehen wir hier vor einem Schisma? Also teilt sich da neues Fandom in altes Fandom? Aber wenn wir diesen Picard präsentiert bekommen, dann ist das mein Star Trek.
Dann führt es das wieder zusammen. Ja, ja. Ja. Manuel, danke dir vielmals für ein unglaublich tiefes, vielseitiges und allumspannendes fast Gespräch, finde ich. Also nicht allumspannendes, aber komplett Star Trek umspannendes Gespräch. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, aber es hat mir auch echt neue Ideen und Dinge aufgezeigt. Toll.
Ich danke dir für die Einladung.
Ja, und jetzt können wir eigentlich nur den Hörern wünschen. Wir haben heute den 21., wenn ihr das hier hört. Und ganz egal, ob ihr glaubt oder ob ihr nicht glaubt, ob ihr Weihnachten feiert oder ob ihr nicht Weihnachten feiert, wir wünschen euch eine gute Zeit. Passt auf euch auf, macht genau das, wonach euch der Sinn steht, verfolgt genau eure eure Träume, eure Wünsche und euren Glauben, was auch immer der sein mag. Und schaltet demnächst wieder ein bei Track am Dienstag. Würde uns sehr freuen. Und jetzt frohe Weihnachten oder Hanukka oder was auch immer ihr feiern möchtet.
Kommt gut ins neue Jahr. Und wenn wir die Botschafter aus Star Trek mitnehmen, die wir ausgearbeitet haben, bleibt Menschen. Arbeitet daran, weil das gibt uns Star Trek mit. Alles Gute.
Ja, auch von mir. Tschüss.
Tschüss.
Eine Track am Dienstag 2018 Produktion.